Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
Hallo, liebe Grünstadtmenschen. Im Paradies war ja der Apfel schon für Adam und Eva eine echte Versuchung. Bis heute hat sich der Apfel sein verführerisches Image bewahrt und zählt immer noch zum liebsten Obst in Deutschland. Reife Äpfel, die duften ja auch so herrlich. Ich rieche das sehr gern. Also, wenn ihr euch einen Apfelbaum in den Garten pflanzen wollt und noch nicht so genau wisst, was es dabei zu beachten gibt, oder aber ihr habt schon einen Baum im Garten, wisst aber nicht, warum der nicht so viele Früchte trägt, dann seid ihr hier genau richtig. In Deutschland verzehrt ja jeder Einwohner ungefähr 25,5 Kilogramm Äpfel im Jahr. Das kann Apfelsaft, Apfelmus, Bratapfel oder auch einfach nur so pur sein. Im Herbst sind jetzt viele Apfelsorten reif und können geerntet werden. Aber was gibt es zu beachten, wenn ich einen Apfelbaum in den Garten pflanzen möchte? Und wann ist die beste Pflanzzeit? Und wie alt kann ein Apfelbaum eigentlich werden? Auf all die Fragen, die mir mal wieder eingefallen sind, habe ich Volkert Siemens eingeladen, den ihr schon aus der einen oder anderen Folge kennt. Volkert ist gelernter Baumschulgärtner und hat viele Jahre für das Magazin Mein schöner Garten geschrieben. Hallo Volkert und willkommen zu unserer Apfelfolge.
Hallo Carina.
Na Volkert, hast du heute schon in den sauren Apfel gebissen?
Nein, heute noch nicht. Also weder im sprichwörtlichen noch im wörtlichen Sinn. Aber man sollte eigentlich jeden Tag einen Apfel essen. Ist ja sehr gesund. Wie hieß das? An apple a day keeps the doctor away.
Genau, so sagt man das ja.
Ja,
ne?
Genau.
Ja. Ich hatte heute Morgen schon einen in meinem Müsli gehabt. Also von daher ist mein Tagesbedarf schon gedeckt.
Sehr gut.
Ja, also Äpfel, die haben ja eine recht lange Geschichte und sind ja schon ein sehr wichtiges Kulturgut bei uns. Also ich würde auch mal sagen, so in Deutschland lieben wir unseren Apfel ja eigentlich genauso sehr wie unser Brot. Ne? Das kann man eigentlich schon so sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Da. Und weltweit habe ich habe mal gelesen, dass es weltweit so um die 15.000 Apfelsorten gibt. Das ist ja unglaublich viel, finde ich. Aber wenn ich jetzt aber im Supermarkt bin und in der Obstabteilung, und dann sehe ich ja meistens nur so 6 bis 8 Apfelsorten da liegen, sowas wie Golden Delicious oder Jona Gold. Und ich finde, da spürt man eigentlich gar nicht so von dieser enormen Vielfalt an Apfelsorten.
Ja, das hat vor allen Dingen was mit Marketing zu tun. Die Supermärkte, die setzen ja wie bei vielen Produkten auf starke Marken, beziehungsweise im Fall von Äpfeln auch bekannte Sortennamen. Bei bekannten Sorten wie Elster, Jona Gold oder auch Golden Delicious. Mhm. Da wissen die Kunden einfach, was sie geschmacklich erwartet. Das sind gut eingeführte Sorten, die sind sehr bekannt. Und die haben natürlich dann auch einen entsprechenden Absatz. Und mit den neueren Sorten, wie zum Beispiel Topaz, ist eine relativ neue, auch sehr robuste und geschmacklich gute Sorte, wie ich finde. Aber damit tut sich der Handel schwer, weil selbst wenn sie oft besser sind, werden die offensichtlich nicht so gekauft, weil die Kunden mit der Sorte nicht so viel anfangen können. Dazu kommt natürlich auch, dass die Produzenten ihre Plantagen 20 bis 25 Jahre bewirtschaften, bevor sie dann die Bäume durch junge Apfelbäume ersetzen. Das heißt, es dauert auch immer eine gewisse Zeit, bis überhaupt eine relevante Menge an neuen Apfelsorten noch im Handel verfügbar ist.
Okay, darüber habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht mit den Apfelsorten. Klar, wenn die Plantagen immer nur mit solchen Sorten bestückt sind.
Ja, klar. Die stellen sich natürlich auf die Nachfrage des Handels ein und dann haben sie eben diese Äpfel auch 20, 25 Jahre im Angebot, bis eben die Bäume zu alt werden. Und erst danach gibt es dann andere Sorten.
Es ist ja eine schöne Tradition, dass man zur Geburt eines Kindes, dass man den Apfelbaum pflanzt. Und die meisten Gartengrundstücke, die sind ja heute relativ klein. Was würdest du denn so einem Hobbygärtner empfehlen? Ne? Also wenn jetzt eine Familie irgendwie Zuwachs bekommt und die möchten einen Baum pflanzen, an was man da so vor dem Kauf denken sollte?
Also erstmal kommt es natürlich darauf an, was es für ein Apfeltyp sein soll. Es gibt ja die Augustäpfel, das ist der weiße Klarapfel, den kennt, glaube ich, fast jeder, die eben schon im Sommer reif werden, die auch sofort gegessen werden müssen. Danach werden sie mehlig und schmecken nicht mehr gut. Dann gibt es eben die mittelspäten Äpfel und eben die ganz späten, die sogenannten Winteräpfel. Die pflückt man und dann muss man sie erstmal lagern, bevor sie ihren optimalen Geschmack entwickeln. Mhm. Also erstmal muss man sich da entscheiden, was man haben möchte. Dann sollte man nach Möglichkeit natürlich auch eine Sorte mit einer guten Krankheitsresistenz wählen. Das ist vor allen Dingen relevant für Schorf und Mehltau. Und da hat die Züchtung doch ganz gute Fortschritte gemacht die letzten 10, 15 Jahre. Also es gibt jetzt einige neuere Sorten, die geschmacklich gut sind, aber auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen Schorf und auch Mehltau haben und zum Teil auch gegen den Feuerbrand. Und was die Wuchshöhe angeht, die ist ja vor allen Dingen relevant, was die Gartengröße betrifft.
Richtig, ja.
Da gibt es eben ganz unterschiedliche Veredelungsunterlagen. Also letztendlich bestimmt die Veredelungsunterlage die Wuchsstärke des Apfelbaums. Und da gibt es welche, die sehr schwach wachsen und die Bäume werden dann nur so 3 Meter hoch. Aber es gibt auch welche, die bis zu 9, 10 Meter hoch werden. Also da muss man sich einfach ein bisschen im Fachhandel informieren. Und die Veredelungsunterlage ist auch relevant, je nachdem, welche Bodenart man hat. Also es gibt Unterlagen für sandige Böden und es gibt Unterlagen, die auf lehmigen Böden besser wachsen.
Da kommen wir gleich schon zu meiner nächsten Frage. Welche Bedingungen denn so vor Ort eigentlich wichtig sind, ne, damit der Apfelbaum auch gesund und vital ist oder auch erstmal gut anwächst? Ne?
Also auf jeden Fall wichtig ist ein sonniger, luftiger Standort, damit die Früchte gut ausreifen, damit die Blätter nach Regenfällen schnell wieder abtrocknen. Dann sind sie nicht so anfällig für Pilzerkrankungen. Und was man vermeiden sollte, das sind so Spätfrostlagen. Es kann nämlich tatsächlich passieren, dass die Blüten mal im April noch erfrieren. Dann hat man ein Jahr keine Ernte, was natürlich schade ist. Und außerdem sollte der Boden, gut, das kann man in den meisten Fällen nicht beeinflussen, aber am besten wachsen Äpfel wirklich auf richtig lehmigen, nährstoffreichen Böden. Besser als auf sandigen. Sie wachsen auf beiden Böden, aber sie sind auf lehmigen Böden doch wüchsiger und auch gesünder. Das muss man schon sagen.
Okay. Manche Obstbäume oder eigentlich viele, die brauchen ja zur Befruchtung immer eine zweite Sorte in der Nähe. Ne? Wie ist denn das so bei dem Apfelbaum?
Also das ist bei Apfelbäumen auch so. Also Apfelbäume sind nicht selbst fruchtbar und sie brauchen für die Befruchtung auch eine andere Sorte. Das heißt, wenn du zwei Bäume derselben Sorte hast, dann gibt es trotzdem keine ordentliche Befruchtung. Vielleicht werden ein paar Blüten befruchtet, aber der Ertrag ist deutlich geringer. Und der Idealfall ist natürlich, wenn man irgendeinen Apfelbaum in der Nachbarschaft hat, eine andere Sorte, im Idealfall auch noch ein guter Pollenspender, dann reicht ein Baum. Ansonsten sollte man schon zwei pflanzen. Aber das Thema ist wirklich eine Wissenschaft für sich, weil es gibt wirklich Sorten, die sind gute Pollenspender, dann gibt es Sorten, die sind schlechte Pollenspender. Da sollte man sich wirklich im Fachhandel informieren, welche Sorten zusammenpassen. Und deswegen empfehle ich eigentlich auch, Apfelbäume wirklich immer im Fachhandel zu kaufen, in der Gartenbaumschule oder sogar bei einem spezialisierten Obstbaubetrieb und nicht im Supermarkt. Da wird oft nicht mal die Veredelungsunterlage angegeben.
Okay. Ja. Meist wird ja auch beim Pflanzen von einem Apfelbaum auch gleich auf den Pflanzschnitt hingewiesen oder dass man sowas vornehmen soll. Kannst du, ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, das jetzt so den Hörern zu erklären, aber kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, also beim Apfelbaum, der Pflanzschnitt ist eigentlich gleichzeitig auch so der erste Schnitt, um die Krone richtig aufzubauen. Also der Apfelbaum hat ja in der Regel, so ein junger Apfelbaum hat ja nur ein paar Seitenzweige, das sind ja nicht viele. Und man wählt da eigentlich immer so die Haupttriebe aus, die man stehen lassen will, die sich auch weiter verzweigen sollen. Und kürzt dann alle Triebe ein. Also das ist eigentlich das Wichtigste, dass man alle Triebe so um ein Drittel einkürzt, weil man dadurch die Verdunstungsfläche auch reduziert. Das heißt, speziell bei wurzelnackten Bäumen schützt es sie vor dem Austrocknen, weil die Wurzeln müssen natürlich auch entsprechend beschnitten werden beim Pflanzschnitt. Und das heißt, die Wurzeln können nicht mehr so viel Wasser liefern und deswegen ist es eben wichtig, dass die Krone auch nicht so viel Wasser verliert, wenn die Blätter austreiben. Und dadurch wird eben die Blattmasse reduziert. Und gleichzeitig aber auch so der erste Formschnitt für die Krone vorgenommen, der erste Aufbauschnitt.
Kann man eigentlich auch aus einem, also wenn ich jetzt einen Apfel gegessen habe und ich denke so, oh, ist der lecker gewesen, kann ich da eigentlich so die Kerne aus dem Krips, kann ich die nehmen und mir daraus den neuen Apfelbaum, also dieser Sorte irgendwie züchten, geht das?
Aus dem Krips, das Wort habe ich noch nie gehört.
Ja, das ist auch der Apfelkrips, wenn man den so schön abgeknabbert hat, dann ist das der, also wie sagen wir uns in Thüringen, sagen wir immer Krips.
Ah, okay. Ich kenne das mal als Kerngehäuse.
Ach, siehst du.
Aber gut, das ist wahrscheinlich zu hochdeutsch.
Ja, vielleicht auch.
Ja, muss ich mir merken, Apfelkrips klingt gut.
Aber geht das mit den
Also klar, man kann die aussehen, die wachsen auch. Mhm. Also man sollte darauf achten, dass die schon schön braun sind, dass sie gut ausgereift sind und dann wirklich direkt in Erde stecken, in einen Blumentopf mit Pflanzerde oder sowas und dann nach draußen stellen. Und im nächsten Jahr wachsen dann daraus Apfelbäume, aber Einschränkung, das sind dann wilde Apfelbäume. Das heißt, du kannst die Apfelbäume auf die Weise nicht sortenecht vermehren.
Okay, schade.
Ja, also sie fallen wieder ein bisschen in ihre Ursprungsarten zurück, muss man sagen. Das heißt, die Äpfel sind in vielen Fällen dann ein bisschen säuerlicher und auch ein bisschen kleiner. Mhm. Und es kann auch mal sein, dass man mal Glück hat und man entdeckt eine tolle neue Apfelsorte auf die Weise. Mhm. Aber in den meisten Fällen sind die Eigenschaften eher schlechter als bei der Ausgangssorte, die man gepflanzt hat, die man ausgesät hat. Ja. Und außerdem sind das dann natürlich sehr stark wachsende Bäume. Also die werden ja nicht auf so einer wuchsreduzierenden Unterlage veredelt und haben ihre natürliche Wurzel sozusagen. Und die wachsen dann natürlich entsprechend stark. Mhm. Und der Ertrag setzt auch sehr spät ein. Also es dauert dann schon auch sechs, sieben Jahre, bis die dann mal ein paar Äpfel tragen.
Okay, das ist schon ein längerfristiges Experiment, ja, wenn man sowas mal ausprobieren möchte. Mhm. Aber ich dachte, ich frage das mal, ich wollte das mal gerne wissen.
Also man kann es ausprobieren. Also es ist trotzdem ein schöner Baum. Also wenn man da jetzt nicht unbedingt Wert auf eine super Fruchtqualität legt, dann kann man das natürlich machen.
Oh. Okay. Wie lange, wenn ich jetzt einen Baum gepflanzt habe, wie lange muss ich mich eigentlich da so gedulden, ehe ich dann das erste Mal so ein paar leckere Äpfel ernten kann?
Auch das hängt wieder vor allen Dingen von der Veredelungsunterlage ab. Also die schwach wachsenden Bäume, die tragen wirklich im Pflanzjahr schon Früchte in vielen Fällen.
Okay.
Also so eine klassische Veredelungsunterlage für sehr schwach wachsende Apfelbäume, das ist M9. Die ist relativ bekannt. Mhm. Wahrscheinlich eher in Expertenkreisen, nicht unbedingt bei Hobbygärtnern. Ja. Aber die ist sehr verbreitet. Die wird auch im Obstbau sehr viel eingesetzt. Und die Bäume, die tragen tatsächlich schon im Pflanzjahr in der Regel. Also wenn man sie im Frühjahr zeitig genug pflanzt, habe ich jetzt zum Beispiel auch gemacht letztes Frühjahr. Ich habe mir ein Apfelspalier gebaut und vier Apfelbäume gepflanzt, auch auf der Unterlage M9. Und die haben jetzt alle so 3 bis 6 Äpfel.
Boah, das ist schon ganz ordentlich.
Ja, genau. Und bei den Apfelbäumen, die eben auf den stärker wachsenden Unterlagen veredelt werden, da dauert es dann 1, 2 bis 5 Jahre länger, würde ich schätzen.
Und was muss ich denn noch so beachten, wenn ich jetzt einen Baum neu gepflanzt habe, dass er auch ordentlich anwächst?
Also wenn man sie gepflanzt hat, dann ist es vor allen Dingen wichtig, dass man sie natürlich regelmäßig gießt. Sie haben ja noch nicht so viele Wurzeln. Mhm. Auf den Pflanzschnitt waren wir schon eingegangen. Und das macht man gleich beim Pflanzen. Da heißt es auch Pflanzschnitt. Mhm. Und danach vor allen Dingen regelmäßig gießen, das ist wichtig. Und düngen würde ich im ersten Jahr noch gar nicht unbedingt. Das würde ich dann vielleicht beim zweiten Jahr machen.
Okay, und mit was muss ich den dann düngen? Genau, das wäre
also
eine gute Frage.
Ich mache das so, ich habe meine Apfelbäume im Garten eigentlich immer im Frühjahr mit so einer Mischung aus Hornspänen und Kompost gedüngt. Also ich nehme so 1, 2 Handvoll Hornspäne, mische die mit so ungefähr 2, 3 Litern Kompost und das streue ich dann so in der Kronentraufe aus. Also hauptsächlich eigentlich in dem Bereich, wo die Krone zu Ende ist. Da streue ich so einen Ring aus, weil da am meisten Feinwurzeln sind. Und da können die auch die meisten Nährstoffe aufnehmen. Ich streue es schon im ganzen Bereich aus, aber verstärkt eben in diesem Bereich der Kronentraufe. Da kommt nämlich auch relativ viel Wasser runter von den Blättern. Da ist es immer einigermaßen feucht. Da zersetzt sich der Kompost auch ein bisschen schneller und eben auch die Hornspäne. Und damit habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Also Mineraldünger oder sowas würde ich auf keinen Fall einsetzen. Okay. Also Hornspäne reichen eigentlich, wenn man sie mit Kompost mischt.
Jetzt lass uns doch mal kurz auch noch mal auf den Schnitt zurückzukommen. Nur mit dem Aufbauschnitt allein ist es ja bei einem Apfelbaum erstmal noch nicht getan. Warum ist es überhaupt so wichtig, so einen Apfelbaum regelmäßig zu schneiden?
Wenn man das nicht macht, dann wird er tatsächlich mit den Jahren ziemlich dicht. Also die Krone wird sehr dicht und er trägt tatsächlich relativ gut sogar, wenn man ihn nicht schneidet. Aber die Früchte haben keine gute Qualität. Die sind alle relativ klein. Mhm. Sie sind auch eigentlich zu stark beschattet, weil sie nicht genug, Sonnenlicht kriegen, ist klar. Mhm. Sie kriegen auch nicht genug Sonne, weil das Blattwerk zu dicht ist. Also sie reifen nicht so gut aus. Und das macht man eben vor allen Dingen, weil man eine gute Fruchtqualität haben will. Also man nimmt auch durchaus etwas weniger Ertrag in Kauf, wenn die Äpfel dafür größer sind und eben auch schön ausgereift. Und deswegen macht man eigentlich hauptsächlich diesen regelmäßigen sogenannten Erhaltungsschnitt bei Apfelbäumen. Genau. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man vor allen Dingen dieses stark verästelte, schon abgetragene Fruchtholz dabei ausdünnt. Das schneidet man eigentlich ab hinter einem jungen Seitentrieb. Und dieser Seitentrieb, der bildet dann wieder neue Früchte in einer besseren Qualität. Aber das Thema ist wirklich komplex, das Thema Obstbaumschnitt, also nicht nur bei Äpfeln generell. Mhm, ich empfehle wirklich jedem, der sich damit befassen will, vielleicht mal einen Volkshochschulkurs zu besuchen oder auch mal beim örtlichen Kleingartenverein anzufragen. Die bieten auch öfter mal so Obstschnittkurse an. Es gibt natürlich auch Videos bei YouTube oder wir haben ja auch Videos zum Thema Obstbaumschnitt. Stimmt, ja. Aber es setzt ein gewisses Abstraktionsvermögen voraus. Einfach aus dem Grund, weil jeder Apfelbaum anders ist.
Exakt.
Und man muss halt in der Lage sein, diese Schnittregeln auf seinen eigenen Baum zu übertragen. Und da ist es wirklich besser, wenn man es live vor Ort sieht, wie ein Experte das macht. Weil dann erklärt sich schon vieles. Ne? Und ich habe das auch mal gemacht. Also ich habe es auch in der Ausbildung gelernt. Aber ich habe eben auch mal so einen Schnittkurs gemacht. Und ich muss sagen, mir hat das doch recht viel gebracht.
Da muss man auch ständig üben, denke ich mal, wenn man so einen Baum hat. Oder vergisst man sowas dann auch?
Also normalerweise, wenn man einen Garten hat und Obstbäume im Garten, dann schneidet man sie ja auch regelmäßig.
Dann hat man schon diese Routine.
Also wenn man es einmal gesehen hat, wie das gemacht wird, dann kriegt man das eigentlich schon hin.
Wie alt kann eigentlich so ein Apfelbaum werden? Und wie viele Jahre tragen die so im Schnitt auch leckere Früchte?
Das hängt tatsächlich auch wieder von der Veredelungsunterlage ab. Also diese schwach wachsenden Apfelbäume auf dieser schon genannten Unterlage M9, die werden in der Obstplantage eigentlich nur 20 bis maximal 25 Jahre bewirtschaftet und dann sind sie degeneriert, überaltert, dann sind die Erträge nicht mehr gut, sie werden auch krank und haben zum Teil ein paar abgestorbene Äste drin. Und dann sind sie halt nicht mehr wirtschaftlich. Sie würden vielleicht noch ein paar Jahre länger leben, aber dann nimmt man sie normalerweise raus und ersetzt sie durch junge Bäume. Bei den stärker wachsenden Apfelsorten oder Apfelbäumen, muss man ja sagen, da kann das schon mal, also ich würde sagen, so ein Baum, der auf einer Sämlingsunterlage veredelt ist oder vielleicht sogar ausgesät ist, das Thema hatten wir ja vorhin, der kann durchaus 100 bis 150 Jahre alt werden.
Wow.
Ja, ja. Also das ist durchaus möglich. Also wenn der Standort gut ist, also idealerweise ein schöner, warmer, lehmiger Boden, warmer Standort, luftig und auf Sandböden werden sie nicht ganz so alt. Da kommen sie einfach nicht so gut mit klar. Aber auf lehmigen Böden haben die doch eine recht hohe Lebenserwartung.
Mhm.
Genau.
Jetzt im Herbst werden ja eigentlich so die meisten Äpfel ja reif. Woran merke ich denn, beziehungsweise woran erkenne ich denn so den richtigen Erntezeitpunkt von meinem Apfelbaum?
Da gibt es die sogenannte Kippprobe, nennt man das.
Die Kippprobe?
Ja, also du nimmst den Apfel in die Hand und du drehst den um etwa 90 Grad nach oben.
Ja.
Und wenn er sich dann vom Zweig löst, dann ist er reif.
Okay.
Genau. Wenn er hängen bleibt, also oder wenn man dann nochmal ziehen muss, damit er sich löst, dann sollte man ihn besser noch hängen lassen.
Okay, also nicht Gewalt, nicht mit Gewalt. Irgendwie abrupfen oder?
Nee. Also wie gesagt, diese sogenannte Kippprobe, die zeigt einem eigentlich, ob der Apfel reif ist oder nicht. Ja, beim Pflücken muss man darauf achten, also gerade wenn man die Äpfel lagern will, dass man sie wirklich vorsichtig behandelt, dass sie keine Druckstellen kriegen. Mhm. Also auf jeden Fall mit den Händen pflücken. Also wenn man so einen Obstpflücker nimmt, das ist schon nicht mehr so optimal. Klar, wenn es ein hoher Baum ist, dann kommt man schlecht oben in die Krone. Da braucht man eigentlich schon fast diese Pflückkörbe, kennst du auch am Stiel, ne?
Ja.
Da kommt man ohne eigentlich nicht aus, wenn man nicht ganz in den Baum reinklettern will.
Mhm.
Aber alle Äpfel, die man mit der Leiter gut erreichen kann, die sollte man wirklich mit der Hand pflücken und dann auch vorsichtig in den Korb legen. Also nicht einfach reinfallen lassen. Nee. Sondern vorsichtig reinlegen und dann kann man sie auch gut lagern, sofern sie unverletzt sind. Also sie dürfen natürlich auch keine offenen Stellen haben oder sowas. Mhm. Und es müssen natürlich auch Lageräpfel sein. Also die Sommeräpfel kann man nicht lange lagern, eben nur die Winteräpfel. Wenn man die Äpfel eh gleich verzehren oder verarbeiten will, dann ist es natürlich egal. Dann kann man sie auch runterschütteln und mit diesen, da gibt es, weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, diese Obstsammler.
Ja.
Die haben so Drähte, da flipsen die Äpfel so durch und damit kann man die relativ schnell aufnehmen vom Boden.
Okay.
Ja. Also wie gesagt, Fallobst kann man runterschütteln und dann zu Saft verarbeiten oder Apfelmus,
ne?
Oder was auch immer.
Ja. Und sag mal, welche Sorten eignen sich denn ganz gut zum Lagern?
Ja, das sind eben die sogenannten Winteräpfel, also die relativ spät reif werden. Die werden in der Regel auch erst im Oktober gepflückt.
Mhm.
Und die brauchen dann in der Regel auch noch manchmal bis Weihnachten, bis sie ihre sogenannte Genussreife erreicht haben.
Mhm.
Man muss sie also auf jeden Fall lagern, also ich würde sagen mindestens so 6 Wochen etwa. Aber das sind dann eben auch die Äpfel, die lagerfähig sind. Also die kann man dann, wenn man die richtigen Lagerbedingungen hat, dann kann man sie durchaus auch bis zum Frühjahr lagern. Die schmecken dann immer noch ganz gut, die werden nicht mehlig, die werden klar außen auch so ein bisschen weich, bisschen runzelig, aber trotzdem haben sie noch immer einen guten Geschmack. Und ein optimaler Lagerraum ist natürlich so ein alter Keller, der auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit hat. Also auf keinen Fall ein Heizungskeller.
Ja.
Da trocknen die zu stark aus.
Ja.
Aber so ein alter, ich sag mal, erdfeuchter Keller, der ist eigentlich perfekt als Apfellager. Und man muss darauf achten, dass man Äpfel auch nicht mit anderen Früchten zusammenlagert, weil Äpfel dieses Reifegas ausströmen, Ethylen, das hast du vielleicht auch schon mal gehört.
Genau.
Und das lässt dann andere Früchte relativ schnell faulen.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in so einem Neubau wohne und habe jetzt eigentlich nicht so einen optimalen Keller, dann ist es dann auch eher die Garage, wenn ich jetzt draußen noch irgendwie was habe, oder?
Ja, also es sollte natürlich nicht frieren in dem Raum. Also er sollte frostfrei sein, aber auf der anderen Seite auf keinen Fall zu warm. Da würde ich tatsächlich auch eine Garage nehmen. Ja, Garage oder so einen Schuppen, Gartenschuppen. Und meine Eltern machen das zum Beispiel auch. Die haben keinen Keller, aber die haben eben so einen Schuppen draußen und da lagern die auch immer ihre Äpfel. Und die haben auch so eine Lagersorte, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber die lagern die zum Teil auch bis März und essen die noch und die schmecken auch noch gut.
Hey ihr, sorry für die kleine Unterbrechung, aber ich möchte kurz ein bisschen Werbung machen für ein Pflanzsystem, das einfach richtig cool ist. Ich bin nämlich ein Riesenfan von den Pflanzgefäßen und Substraten von Lechusa. Die Marke kennt ihr bestimmt. Lechusa, das sind echte Experten, wenn wir über Topf- und Kübelpflanzen reden. Jetzt im Frühjahr ist ja Pflanzzeit und ich kann es kaum erwarten, meinen Balkon auf Vordermann zu bringen. Auch die Zimmerpflanzen sind jetzt dran mit Umtopfen und ich bin mir ganz sicher, dass der eine oder andere neue grüne Mitbewohner demnächst bei mir einziehen wird. Also egal ob neu oder alt, jetzt ist die Zeit, eure Topfpflanzen in frisches Substrat zu setzen. Und da könnt ihr ihnen mal was richtig Gutes gönnen. Lechusa hat nämlich mineralische Pflanzsubstrate, die euren Lieblingen optimale Wachstumsbedingungen bieten. Die heißen Lechusa Pon und passen für Outdoor-Kübelpflanzen, Naschgemüse und Balkonblumen. Es gibt aber auch Spezialmischungen für Zimmerpflanzen, Orchideen, Kakteen oder Zitrus. Anders als einfache Blumenerde lässt die mineralische Mischung im Topf noch reichlich Luft an die Pflanzenwurzeln. Es gibt keine Staunässe, keine fauligen Wurzeln und auch keine Trauermücken in der Erde. Fantastisch, oder? Klingt doch gut. Für die Pon-Pflanzsubstrate werden nur hochwertige natürliche Ausgangsstoffe verwendet. Sie sind vegan und werden ohne Torf hergestellt. Mit den Pon-Substraten wachsen eure Pflanzen gesund und noch besser als in herkömmlicher Erde. Selbst wenn ihr keinen besonders grünen Daumen habt. Also, wenn euch das interessiert, dann schaut mal in eurem Gartencenter oder auf www.lechusa.de vorbei. Dort findet ihr das komplette Sortiment. Viel Spaß beim Pflanzen! Apfel ist ja nicht gleich Apfel. Das habe ich jetzt vorhin schon von deiner Erklärung schon rausgehört. Du hast ja auch vorhin schon mal von dem Klarapfel auch erzählt. Und dann gibt es ja irgendwie noch Holzapfel. Und wir sprechen ja eigentlich immer von dem Kulturapfel. Also ich finde, da weiß man ja manchmal gar nicht mehr, was jetzt nun was ist. Kannst du es nochmal kurz erklären?
Also das ist die drei Begriffe, die du jetzt genannt hast, das ist so ein bisschen wie Äpfel mit Birnen vergleichen,
okay.
Wenn man so will. Sind zwar alles Äpfel, aber ganz, ganz unterschiedliche. Also der Klarapfel, hatte ich ja schon gesagt, das ist so der typische Sommerapfel, wird auch Augustapfel genannt. Das ist also eine Apfelsorte, eine sehr verbreitete Apfelsorte, auch schon sehr alt. Dann hattest du gesagt Kulturapfel. Kulturapfel, als Kulturapfel bezeichnet man einfach allgemein die gezüchteten Apfelsorten. Ne? Ja, und der Holzapfel, das ist eine Apfelwildart. Die ist auch bei uns heimisch, allerdings inzwischen relativ selten. Und die ist relativ kleinfrüchtig, auch sehr sauer. Also das ist eigentlich, die Experten streiten sich so ein bisschen, ob das auch eine Ausgangssorte der Kulturäpfel ist, okay. Also aus der die Kulturäpfel gezüchtet wurden. Inzwischen, das habe ich tatsächlich auch nochmal recherchiert, inzwischen sind sich die meisten nach genetischen Untersuchungen eigentlich einig, dass der Hauptvater oder die Hauptmutter der Kulturäpfel aus Asien kommt. Das ist eine Apfelwildart aus Asien. Den Namen habe ich jetzt vergessen, aber der Holzapfel wurde da wohl gar nicht so stark eingekreuzt.
Aber dieser Holzapfel hat nichts zu tun jetzt, wenn ich jetzt diesen Sämling von einem Apfelkern, also wenn ich den aussehe, und was dann da rauskommt, das ist kein Holzapfel.
Nein, das ist kein Holzapfel. Das ist ein Apfel, der so eine Mischung ist aus allem. Der auch eigentlich nicht eine Mischung aus allem, aber das ist halt ein Apfel, der schon durch die Kulturform natürlich genetisch stark beeinflusst ist. Das ist übrigens angeblich auch tatsächlich bei den wilden Holzäpfeln, die es in Deutschland noch gibt, der Fall. Also da sind auch in fast allen schon Gene der Kulturäpfel eingekreuzt inzwischen. So einen richtig, ich sag mal, reinen wilden Holzapfel gibt es angeblich kaum noch.
Okay.
Und aber wie gesagt, die Kulturformen, die haben eben hauptsächlich diesen einen asiatischen Verwandten oder Vorfahren, muss man ja sagen. Und aber es wurden sicherlich auch Holzäpfel eingekreuzt. Also da gehe ich mal stark davon aus.
Also kommt quasi der Urapfel auch aus Asien, oder?
Ja, genau. Ja. Also der Urapfel ist nach neueren Erkenntnissen tatsächlich eine asiatische Wildform des Apfels.
Spannend.
Ja.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass die aus Asien kommen. Ja,
Ja, das ist aber tatsächlich bei einigen Obstgehölzen so, dass die Vorfahren aus Asien kommen.
Okay.
Also nicht nur beim Apfel. Bei der Birne war es, glaube ich, auch so. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Ja. Wenn ich mich für eine alte Sorte entscheide, also jetzt nicht sowas, was ich jetzt auch im Supermarkt kaufen kann, wo bekomme ich denn so alte Apfelsorten eigentlich her?
Also die Bäume meinst du jetzt?
Genau, die Bäume. Weil, ja.
Also alte Apfelsorten, die sind in der gut sortierten Obstbaumschule erhältlich. Aber selbst die haben oft ein relativ eingeschränktes Sortiment. Die vermehren meistens nur die alten Sorten, die auch, ich sag mal, anbauwürdig sind. Also die eine gewisse Krankheitstoleranz haben und auch eine gute Fruchtqualität haben. Also wenn man wirklich alte, vielleicht auch regionale Sorten sucht und möglichst einen Anbieter mit einem breiten Sortiment haben möchte, da muss man fast ins Internet gehen und mal gucken, was da so angeboten wird. Es gibt nämlich tatsächlich auch Baumschulen, Obstbaumschulen, die sich auf die alten Sorten spezialisiert haben. Und die haben oft auch ein sehr breites Sortenangebot, oft auch regional. Aber da würde ich jedem, also der da was ganz Spezielles sucht, würde ich wirklich eine Internetrecherche empfehlen und gucken, welche Spezial-Obstbaumschulen es in der Umgebung gibt, die diese Sorten anbieten.
Okay. Mal angenommen, ich übernehme einen Garten mit Obstbäumen drin, ne? Und da stehen auch ein paar Apfelbäume. Und ich weiß aber nicht, was das für Sorten sind. Und jetzt probiere ich die im Herbst und merke so, boah, die sind ja voll lecker. Und ich weiß aber nicht, was es für eine Sorte ist. Wie finde ich das denn raus?
Also in dem Fall wendest du dich am besten an einen sogenannten Pomologen. Die Pomologen, das sind Apfelwissenschaftler, also auf Deutsch übersetzt. Oder Apfelkundige.
Apfelkundige, auch ein schöner Name. Ja.
Das sind in der Regel, häufig haben die natürlich auch eine gartenbauliche Vorbildung und die haben sich darauf spezialisiert, Äpfel anhand ihrer Farbe und ihres Geschmacks und ihrer Form zu bestimmen.
Krass.
Also das sind wirklich ausgesprochene Experten, die können, was weiß ich, wie viele 100 Apfelsorten oder vielleicht auch über 1000 wirklich nach der Optik der Früchte unterscheiden.
Ja.
Und es gibt da auch, glaube ich, einen Bundesverband der Pomologen, die geben auch so Sortenbücher raus oder Sorteninformationen.
Ja.
Und diese Pomologen, die werden auch öfter mal von Gartenbauvereinen eingeladen. Also dann machen die da so einen Apfelbestimmungstag in den Kleingärten. Und das ist eine gute Gelegenheit, mal seine Äpfel bestimmen zu lassen. Ansonsten, was man auch machen kann, man kann einfach mal gucken, wo ist die nächste Obstbaumschule und mal ein paar Äpfel einpacken und da mal hingehen. Weil die Leute, die können auch sehr viele Sorten schon anhand des Aussehens erkennen.
Okay.
Genau.
Und nochmal so auf diese alten Apfelsorten zurückzukommen. Welche von diesen alten Sorten eignen sich denn eigentlich heutzutage noch für den Anbau im Garten? Oder würdest du jetzt eher sagen, oh nee, die alten Sorten, weil die halt ne, ein bisschen krankheitsanfälliger sind vielleicht, würdest du eher davon abraten?
Ich würde nicht generell davon abraten. Also es gibt schon einige Sorten, die bis heute wirklich gut sind, also gute Früchte bilden und auch relativ robust sind. Zum Beispiel Brettacher fällt mir da ein oder auch Bärläpsch. Oder auch der rote Bosskopf, der ist ein bisschen anfällig für Schorf, aber der hat auf jeden Fall wirklich eine super, wie ich finde, eine super Fruchtqualität. Auch sehr speziell, sehr spezieller Geschmack. Mhm. Goldpamene ist noch so eine Sorte, die bis heute eigentlich sehr anbauwürdig ist. Oder auch der Gewürzlüten oder Gewürzlüten.
Was für Namen?
Ja, also ich schätze, die kommt irgendwo aus Norddeutschland.
Ja,
also,
ja.
Aber ich muss sagen, ich habe jetzt ja auch Äpfel für mein Apfelspalier ausgesucht und ich bin zu einer Obstbaumschule hier nach Ortenberg gefahren, Obstbaumschule Kiefer, den Namen kann man ja auch ruhig nennen. Und der ist wirklich auch ein großer Spezialist, was so neuere Sorten angeht und eben auch achtet auch sehr darauf, dass das, was er anbietet, auch eine gewisse Krankheitsresistenz hat. Und der hat mir da auch eben 4 Apfelsorten empfohlen. Also ich wollte auch gerne sowohl einen frühen als auch einen späten haben und 2 so dazwischen. Mhm. Aber da war jetzt kein älterer Apfel dabei. Also das war, ich glaube, Pinova habe ich da gekriegt von ihm und dann noch eine Revena, also diese Pi- und Re-Sorten. Die sind, das sind neuere Züchtungen und die sind relativ krankheitsresistent. Und ein Topaz habe ich auch. Also der ist auch recht gut und recht robust. Aber das sind eben alles neuere Sorten.
Okay. Wann hast du denn das Spalier gepflanzt? Oder wann ist denn die beste Pflanzzeit für so Apfelbäume?
Also ich habe mein Spalier im Frühjahr gepflanzt. Also Spalier im Frühjahr gebaut und eben dann auch die Äpfel gepflanzt.
Ja.
Aber die bessere Pflanzzeit ist der Herbst, muss man sagen. Also gerade wenn es wurzelnackte Bäume sind, also meine waren auch wurzelnackt, dann sollte man sie nach Möglichkeit schon im Herbst pflanzen, weil sie dann einfach bis zum Frühjahr schon besser eingewurzelt sind. Winterhart sind sie ohnehin, also das macht denen nichts, wenn sie jetzt im Herbst gepflanzt werden und dann ein Frost kommt oder so. Aber sie sind dann im Frühjahr besser eingewurzelt und sie wachsen im ersten Jahr besser und tragen möglicherweise auch mehr Früchte. Ich habe sie aber sehr früh im Frühjahr gepflanzt. Das war Ende Februar und die sind auch recht gut eingewachsen. Aber wenn man sie im Frühjahr pflanzt, sollte man sie so bis, ich sag mal, spätestens Ende März in der Erde haben. Und wenn sie im Topf sind, kann man sie eigentlich das ganze Jahr pflanzen. Also das ist kein Problem. Man muss dann im Sommer natürlich gießen. Mhm. Aber die wachsen eigentlich immer an.
Mhm. In einigen Gärten, da sieht man ja manchmal so um die jungen Apfelbäume herum immer so eine Obst, also wie so eine Baumscheibe. Und also da ist immer so ein Bereich, der immer frei von Bewuchs gelassen wird. Wieso macht man das denn?
Das macht man vor allen Dingen bei jungen Bäumen, wenn man sie pflanzt oder gepflanzt hat, dass man den Boden im Wurzelbereich frei hält, weil die sonst doch eine sehr starke Konkurrenz durch zum Beispiel eine Grasnarbe haben. Also die Grasnarbe, die fängt relativ viele Nährstoffe ab, die lässt nicht so viel Wasser durch. Und da haben die doch ganz schön zu kämpfen. Also wenn die Baumscheibe komplett mit Rasen zum Beispiel bewachsen ist. Und deswegen lässt man das offen. Und im Idealfall sollte man es auch noch mulchen. Also man sollte da, also ich habe bei meinem Spalier habe ich das jetzt so gemacht, da habe ich so eine Schicht aus gehäckseltem Holz, also Strauchschnitt und Rasenschnitt habe ich da verteilt als Mulchschicht. Weil das hält auch ein bisschen die Feuchtigkeit im Boden und das unterdrückt dann auch Bewuchs unter den Bäumen.
Ja, und diese, wie groß muss denn so eine Baumscheibe sein?
Also das dann die was muss gar nicht so groß sein. Die jungen Bäume, die haben ja auch noch gar nicht so ein ausgedehntes Wurzelwerk. Also es reicht, wenn man vielleicht so am Anfang so 50, 60 Zentimeter Durchmesser hat. Und wenn sie dann älter werden, gerade auch die stärkerwüchsigen Apfelbäume, die haben dann kein Problem damit, auch im Rasen zu stehen. Okay. Aber gerade wenn es schwachwachsende Apfelbäume sind, die sind da doch ein bisschen empfindlich. Also die haben nicht so eine kräftige Wurzel und da sollte man die Baumscheibe wirklich frei halten.
Okay, weil manchmal sieht man ja auch, dass dann so Kapuzinerkresse manchmal auch so unten unter den Bäumen oder so
was. Ja, Kapuzinerkresse ist okay.
Das ist okay.
Ja, ja. Also schwierig ist nur sowas, was sehr dicht wächst, wie zum Beispiel Rasen. Oder auch einige Bodendecker, wie zum Beispiel Geranium oder so. Also die können den Apfelbäumen schon ziemlich zu schaffen machen. Aber Kapuzinerkresse ist kein Problem.
Na, okay. Nun hat ja nicht jeder das Glück, einen Garten zu haben. Und vielleicht hat der ein oder andere ja so einen Balkon vielleicht nur. Gibt es denn da auch eine Möglichkeit, dass man sich da den Wunsch von einem Apfelbaum irgendwie erfüllt?
Ja, also da würde ich sogenannte Säulenäpfel empfehlen. Also das sind Äpfel, die erstmal auch dank einer speziellen Unterlage sehr schwach wachsen. Und die haben auch noch die Eigenschaft, dass sie direkt am Stamm Fruchtholz bilden. Die bleiben also sehr schmal. Oder man kann sie bilden auch Seitenzweige, aber man kann diese Seitenzweige wirklich immer abschneiden und sie bilden trotzdem Fruchtholz. Man kann sie also sehr schmal erziehen, wie man sagt. Und diese Säulenäpfel, die gehen eigentlich auf eine Mutation zurück, die man als erstes bei der Apfelsorte McIntosh entdeckt hat. Apple McIntosh.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Genau. McIntosh ist eine alte, sehr bekannte Apfelsorte. Und die hat irgendwann mal diese Mutation gebildet. Und das hat man quasi weitergezüchtet. Und daraus sind eigentlich alle Säulenäpfel entstanden.
Ach.
Und es gibt da mehrere Generationen. Also die erste Generation, die war geschmacklich nicht so gut und auch sehr krankheitsanfällig. Das waren die sogenannten Ballerinas. Die hießen Ballerinas, weil die Sorten alle nach irgendwelchen Tänzen benannt waren.
Okay.
Bolero. Bolero fällt mir jetzt ein. Polka gab es, glaube ich, auch. Oder gibt es immer noch, die Sorten. Aber ich würde empfehlen, neuere Sorten zu nehmen, weil da hat natürlich die Züchtung auch in den letzten Jahren Fortschritte gemacht. Und da gibt es ja zum Beispiel Sorten wie Suncats oder Starcats. Und da hat jede Generation so ihre Eigenheiten, was die Sortennamen angehen. Und diese Cat-Sorten, die sind recht gut.
Und wenn ich jetzt so einen Säulenapfel im Kübel habe, muss ich dann auch so einen Schnittkurs belegen? Oder wie muss ich ihn die schneiden?
Nee, das kriegt man auch ohne Schnittkurs hin.
Das geht so.
Ja, also beim Säulenapfel würde ich einfach nur darauf achten, dass ich die Seitenzweige, die sich bilden, immer auf einen kurzen Astring zurückschneide. Und daran bildet sich dann oft auch direkt Fruchtholz. Ne? Also einfach alle zu stark wachsenden Seitentriebe immer abschneiden.
Okay.
Das ist alles, was man beachten muss. Und dann irgendwann, wenn er zu hoch wird, kann man auch mal den Leittrieb kürzen. Den Leittrieb.
Okay, das geht auch.
Ja, das geht auch.
Und so von der Kübelgröße ist wahrscheinlich so 50 Liter oder irgendwie sowas.
Ja, so viel schon, muss es nicht sein, aber so 20, 30 Liter würde ich schon empfehlen.
Okay.
Ist einfach wichtig, dass die auch ein gewisses Erdvolumen haben, weil die dann nicht so schnell austrocknen.
Jetzt haben wir über das Thema so Krankheiten und Schädlinge haben wir noch gar nicht gesprochen, Volkert. Ich weiß, das ist auch so ein Thema, da kann man auch stundenlang wahrscheinlich drüber reden. Aber
der Apfel ist tatsächlich so.
Ja, das ist
also eines der Gehölze, das mit von den meisten Schädlingen und Krankheiten befallen wird, leider.
Ja. Ne? Aber vielleicht können wir es trotzdem mal kurz anreißen, was es denn da so für garstige Tierchen oder auch für Pilze oder was auch immer irgendwie gibt.
Ja, klar. Also ich denke, der nervigste Schädling ist auf jeden Fall der Apfelwickler. Das ist halt dieser Schmetterling, dessen Raupen sich ins Kerngehäuse reinfressen und oder aus dem Kerngehäuse rausfressen. So rum ist es, glaube ich. Der berühmte Wurm im Apfel.
Das ist der Wurm im Apfel.
Kennt ja jeder.
Ja.
Ist eigentlich eine Raupe. Und dann sind auch recht häufig Blutläuse zum Beispiel.
Blutläuse?
Ja.
Keine Blattläuse, sondern Blutläuse.
Ja, Blattläuse auch. Aber Blutläuse, die nehmen viele Leute gar nicht so wahr. Die machen so einen weißen Belag an einigen Stellen.
Okay.
Oft entsteht an den Stellen auch Obstbaumkrebs dann. Und ja, also Blutläuse sind relativ häufig. Dann, genau, Blattläuse hatten wir schon genannt. Natürlich treten auch auf, aber Blattläuse, die verschwinden dann das, irgendwann wieder.
Genau,
also das ist jetzt
so im Frühling, ne,
kein großes Thema, ja. Aber den größeren Schaden richten, wenn man mal vom Apfelwickler jetzt absieht, richten eigentlich Pilzkrankheiten an. Also da gibt es dann den Apfelschorf, das ist mit Abstand die häufigste Pilzkrankheit, oder auch der echte Mehltau, ist auch häufig. Und den Obstbaumkrebs kennt wahrscheinlich auch fast jeder. Das sind diese Wucherungen an den Ästen.
Ja.
Also bei jungen Bäumen kann das tatsächlich auch passieren, dass die, mal so direkt so eine Wucherung am Stamm haben.
Okay.
Und dass die dann nicht mehr richtig wachsen. Und beim Obstbaumkrebs ist es so, der tritt hauptsächlich auf ungeeigneteren Böden auf. Also wenn die Böden ein bisschen sandiger sind, vielleicht auch ein bisschen zu sauer, da kriegen die Äpfel häufig Obstbaumkrebs. Und die problematischste Krankheit, wenn auch nicht ganz so häufig, das ist der Feuerbrand. Weiß nicht, hast du vielleicht auch schon mal von gehört. Das ist eine Bakterienkrankheit und die ist auch meldepflichtig.
Oh.
Ja, also das Problem ist, es gibt keine echten zugelassenen Bekämpfungsmittel mehr, für den Hobbygärtner sowieso nicht.
Ja.
Und deswegen, also wenn die Krankheit auftritt im Hausgarten, muss man sie dem Pflanzenschutzamt melden und muss den Baum auch beseitigen. Also den Feuerbrand erkennt man an so schwarzen Triebspitzen, die sehen wie verbrannt aus. Auch die Blätter, die werden so richtig schwarz.
Ja.
Und das ist eben eine große Gefahr auch für Obstbaubetriebe.
Mhm.
Und deswegen ist die auch meldepflichtig. Und ja, wie ich schon sagte, also generell kann man schon sagen, dass der Apfelbaum ziemlich viele Feinde hat. Also aus der Welt der Insekten natürlich oder auch Spinnmilben, aber auch Pilze, andere Mikroben. Und aber zum Glück verursachen die meisten keine wirklich schwerwiegenderen Probleme. Und ja, eine Sache, die mir dieses Jahr noch aufgefallen ist bei meinen Äpfeln, wir hatten ja ein sehr trockenes Jahr und da sind meine Äpfel wirklich fast alle von Wespen und Hornissen angefressen worden. Also ich glaube, das liegt daran, weil die einfach unter Feuchtigkeitsmangel gelitten haben. Die haben nach Feuchtigkeitsquellen gesucht und da haben sie angefangen, die Äpfel anzuknabbern. Und da haben die zum Teil richtig große Löcher reingefressen.
Krass.
Naja. Und dann haben die natürlich auch angefangen zu faulen an den Stellen. Ne?
Ja,
also ich habe kaum einen Apfel, der nicht von denen befallen wurde dieses Jahr.
Ja, krass. Aber da merkt man ja auch, wie begehrt der Apfel ist.
Ja,
ne? Ist halt doch sehr verführerisch. Ich habe da jetzt noch mal eine botanische Frage, Volker. Ist wahrscheinlich total banal irgendwie, aber weil Apfel heißt ja auf, also botanisch ist es ja Malus. Warum heißt der denn Malus?
Ja, also das lateinische Wort Malus, das ist ja das Gegenteil von Bonus.
Mhm.
Malus heißt eigentlich das Böse.
Ja.
Und wo es herkommt, ist klar, aus der Bibel, das Paradies.
Mhm.
Du erinnerst dich.
Ja.
Da gab es eben diesen besagten Apfel, der nicht gegessen werden durfte, was Adam und Eva dann dummerweise doch gemacht haben. Mhm. Und dann sind sie halt rausgeschmissen worden.
Oh Mann.
Genau. Daher Malus.
Malus. Jetzt sind wir eigentlich auch schon fast am Ende unserer Folge. Gut, deine Lieblingssorten, die hast du wahrscheinlich ja in deinem Obstspalier da schon mit verpulvert, oder? Oder hast du irgendwie so eine Apfel-Lieblingssorte?
Eine, ja. Eine. Also ich habe eine alte Lieblingssorte von mir ist der rote Boskop. Den finde ich wirklich, also weil der so einen ganz eigenen säuerlichen Geschmack hat. Also ich mag einfach dieses Aroma gerne. Den habe ich jetzt nicht im Garten. Weil der ist auch, Ja, der ist sehr starkwüchsig. Also die Sorte selber ist auch sehr starkwüchsig und macht auch eine sehr ausladende Krone und lässt sich, wenn ich es richtig weiß, auch nicht so gut auf diesen schwach wachsenden Unterlagen veredeln.
Das wollte ich mich gerade fragen. Ja, wer wird nicht auf M9 veredelt?
Doch, ich glaube, das geht schon, aber er wächst auch dann noch immer relativ stark.
Wow, okay.
Und von den neueren Sorten gefällt mir eigentlich Pinova am besten. Also das ist eine Sorte, die hat, finde ich, einen unheimlich schönen, runden Geschmack, so leicht säuerlich, aber auch sehr, sehr aromatisch. Und ich finde auch, das ist so einer der schönsten Äpfel, die es gibt. Der hat so eine schöne gelb-rote Farbe, also wirklich auch richtig intensiv rote Backen und auch so eine schöne Form. Also den mag ich irgendwie. Genau. Und Pinova ist eben auch vergleichsweise robust, also wenig krankheitsanfällig. Okay.
Also guter Tipp für die Hörer.
Genau. Ja, und generell vielleicht noch, damit die Äpfel gesund bleiben, das ist immer eine Sache, die viele Leute einfach zu wenig auf dem Schirm haben. Es ist wirklich wichtig, dass man einen guten Standort hat, dass sie luftig stehen, dass sie sonnig stehen, immer ein bisschen Wind, wenn es geht. Dann sind sie einfach insgesamt gesünder. Und wenn sie dann mal Schorf kriegen, also das ist eine Krankheit, die tritt bei fast allen Äpfeln irgendwann mal auf, dann kann man den, das wissen vielleicht auch nicht alle, relativ gut mit Backpulver bekämpfen.
Mit Backpulver?
Ja. Mit Kaliumhydrogencarbonat, wie es heißt. Mhm. Also damit bestäubt man die einfach. Also man kann Backpulver, also Kaliumhydrogencarbonat kauft man natürlich nicht in den kleinen Backpulvertütchen.
Ja, jetzt nicht diese Tütchen, okay.
Aber man kann auch größere Gebinde kaufen.
Aha.
Und das ist ein biologischer Wirkstoff. Das ist ja für die Natur absolut unbedenklich. Und damit bestäubt man einfach die Blätter. Und Backpulver wirkt bei Schorf tatsächlich auch heilend. Also also Blätter, die befallen sind, wenn man die mit Backpulver bestäubt, die also da schreitet die Krankheit auch nicht fort, sondern die bleiben noch halbwegs gesund.
Und kann ich das auch prophylaktisch aufbringen?
Ja, auf jeden Fall.
Also dann sobald im Frühling, sobald alle Blätter da sind?
Genau, also man kann es vorbeugend einsetzen. Wenn man weiß, man hat einen anfälligen Apfelbaum, kann man das durchaus oder sollte man das durchaus machen. Ist natürlich bei großen Bäumen schwierig, aber wenn man so, ich sag mal, diese Schwachwachsenden hat, dann ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Und eben auch, wenn sie schon befallen sind, hat es noch eine gewisse Wirkung.
Oh, Mensch, spannend.
Das ist das Gute.
Volker, jetzt zum Schluss kommst du noch mit so heißen Tipps hier noch um die Ecke.
Genau. Und man kann es auch, also muss man mal googeln, das gibt es auch im Internet in größeren Gebinden zu kaufen, speziell für den Zweck.
Okay.
Genau.
Vielleicht sollte man das auch mal im MSG-Shop anbieten.
Keine schlechte Idee.
Ja, ne?
Genau.
Nein, ich schätze beiseite. Okay, ja, also ich habe jetzt hier soweit keine weiteren Fragen, Volker. Ich danke dir vielmals für all die Informationen. Ich habe auch wieder eine Menge dazu gelernt.
Freut mich.
Und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal mit dir.
Ja, ich mich auch. Dann mach's gut und bis dann.
Genau. Tschüss.
Jo, tschüss.
Wenn euch noch was zum Thema Apfel eingefallen ist, dann schickt uns eure Fotos und Fragen über Instagram oder per E-Mail. Die Adressen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch abonnieren und verpasst keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und denkt dran, passt auf das Fallobst im Garten auf. Noch einen schönen Herbst wünsche ich euch, eure Carina.